Vielen lieben Dank für die Einladung. Wir sind eine kommunistische, feministische Gruppe, die sich unter anderem halt mit dem Thema Rape Culture beschäftigt hat. Wir planen auch zum 8. März in Leipzig etwas. Wir machen eine Workshop- bzw. Vortragsreihe, die Querschnitt Feminismus. Wir haben da sehr viele Workshops für organisiert und Vorträge, wo man auch gerne zu nach Leipzig fahren kann. Das wird sehr interessant. Geht alles rund ums Thema Frau sein in dieser Gesellschaft. Ja. The Future is Unwritten ist organisiert in einem bundesweiten ums ganze Bündnis. Dieses Bündnis hat bisher so Zeitungen oder Zeitschriften rausgegeben, die Molds. Davon gibt es 3 verschiedene Ausgaben und in 2 davon sind auch jeweils Artikel zum Thema Rape Culture veröffentlicht worden. Wir haben jetzt leider nur 2 Ansichtsexemplare hier. Wenn ihr wollt, könnt ihr da nach dem Vortrag gerne mal durchblättern. Ansonsten sind die auch online zu finden. Wenn ihr einfach auf unsere Gruppenseite geht, unwritten-future.org, da findet ihr dann einen Link dazu und könnt euch die anschauen. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, wie ihr bestimmt schon an meiner Stimme hört. Ich hoffe, ich störe euch nicht, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen huste oder so. Und werde auch nicht viel lauter reden können als so. Wenn das zu leise ist, müsst ihr das sagen. Dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie ändern können. Ja, so viel dazu. Dieser Vortrag zum Thema Rape Culture wird einen einführenden Charakter haben. Wir werden versuchen zu erklären und aufzuzeigen, was dieser Begriff beinhaltet und warum er benötigt wird. Rape Culture bedeutet direkt übersetzt Vergewaltigungskultur. Es geht um das Thema sexualisierte Gewalt und das ist nicht immer für jede Person irgendwie ertragbar, über sowas zu reden oder über sowas zu hören. Deswegen wollten wir nochmal darauf hinweisen, dass das überhaupt gar kein Problem ist, wenn man es nicht mehr aushält, dass man auch den Raum verlassen kann, sich zurückziehen kann, wiederkommen kann oder einfach nicht mehr wiederkommt. Das nehmen wir nicht als unhöflich wahr. Ja. Wir tragen diesen Vortrag abwechselnd so innerhalb von 40 Minuten vor. Danach gibt es dann Raum für Fragen. Wir können auch eine kleine Diskussion führen. Ja, so ungefähr was zur Einleitung. Achso, und vielleicht noch, die Präsentation ist leider ein bisschen zerschossen. Wundert euch nicht, wenn es irgendwie, das ein bisschen komisch aussieht. Es geht aber vor allen Dingen eigentlich auch um die Bilder. Also, die sind erkennbar.
Okay. Also, der Untertitel dieses Vortrags heißt eigentlich Sexualisierte Gewalt als strukturelles Problem. Sexualisierte Gewalt. Im Vortrag wird der Begriff sexualisierte Gewalt verwendet. Damit sollen diese Handlungen explizit vom Bereich der freiwilligen Sexualität abgegrenzt werden und verdeutlicht werden, dass der sexuelle Teil einer solchen Handlung oft nur Mittel zum Zweck einer Machtausübung ist. Sex ist also bei einer Vergewaltigung oft nicht das Primärziel, sondern Mittel zum Zweck der Unterwerfung und Demütigung des Opfers bzw. der Betroffenen. Ich sage gleich noch was zum Opferbegriff. Zwischen 20 und 75% der Frauen in Europa und den USA geben an, in ihrem Leben Opfer von sexualisierter Gewalt geworden zu sein. Hier auch wieder der Opferbegriff, weil das Umfragen sind, wo dieser Begriff benutzt worden ist. Wir sind uns der Problematik dieses Begriffs bewusst, der betont sehr stark die Passivität. Es gibt viele Betroffene, die genau das problematisch finden, weil er quasi schon im Wort die Option zur Handlung nimmt. Und deshalb werden wir versuchen, den Begriff nur da zu benutzen, wo wir genau auf diesen Umstand abzielen wollen, also auf die Passivität oder da, wo es vonnöten ist, weil das eben juristische Texte sind oder Erhebungen, die dieses Wort benutzen. Also, zwischen 20 und 75% der Frauen in Europa und den USA geben an, in ihrem Leben Opfer von sexualisierter Gewalt geworden zu sein. Diese Schwankungen, 20 bis 75%, liegen mitunter an der ungenauen Definitionslage des Begriffs sexualisierter Gewalt. Doch selbst wenn man die niedrigsten Zahlen nimmt, 20%, ist unübersehbar, dass es sich bei sexualisierter Gewalt um ein Problem mit sehr vielen Betroffenen handelt. Dabei werden die Betroffenen mit überwältigender Mehrheit zum weiblichen Geschlecht gezählt und die Täter, das ist noch krasser, zum männlichen. Dies verweist auf ein strukturelles Problem. Es handelt sich also nicht um eine Vielzahl von Einzelfällen, von beispielsweise psychisch kranken Männern, deren Opfer individuell ausgesucht wurden und zufälligerweise größtenteils Frauen sind. Nein, die Tatsache, dass die Betroffenen Frauen sind oder waren, ist in den meisten Fällen der Grund, der sie zu Betroffenen hat werden lassen. Es handelt sich hier, wie auch bei rassistisch motivierten Taten, um gruppenbezogene Gewalt. Im Englischen spricht man dabei von einem Hate Crime. Genau, vielleicht ist das der bekanntere Begriff. Eine Frau wird auf der Straße nicht sexuell belästigt, da ihr Rock zu kurz ist oder sie zur falschen Uhrzeit unterwegs ist, sondern in erster Linie, weil sie eine Frau ist. Es geht nicht um das Individuum, diese eine bestimmte Frau, sondern um Frauen an sich. Und ich setze sowieso voraus, dass es sowas wie zu kurze Röcke oder falsche Uhrzeiten nicht gibt. Da es in dem Vortrag explizit um das strukturelle Problem männlich dominierter sexualisierter Gewalt gegenüber als Frauen bezeichneter Menschen geht, werden wir die Begriffe Mann und Frau verwenden und nicht gendern, auch nicht auf unseren Folien. Weil die binäre Geschlechtsaufteilung und damit verbundene Stereotype der Kern dieses Problems sind, müssen diese Kategorien zum Verständnis weiter benutzt werden. Und es geht uns ja schließlich um die Benennung einer gesellschaftlichen Realität. Der Vortrag beschäftigt sich mit weiblichen Betroffenen, da diese die Mehrheit sind. Auch wenn uns bewusst ist, dass es auch männliche Betroffene gibt und solche, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen. Sexualisierte Gewalt tritt in allen erdenklichen Geschlechtskonstellationen auf und auch dort glauben wir, dass strukturelle Probleme wirken. Jedoch einzeln zu beleuchten, würden den Rahmen des Vortrags sprengen und so der Thematik auch nicht gerecht werden. Um auf diesen Umstand eines strukturellen und nicht individuellen Problems aufmerksam zu machen, entstand in den 1970er Jahren unter amerikanischen Feministinnen der Begriff Rape Culture. Mit dem Wort Vergewaltigungskultur soll deutlich gemacht werden, dass es in der Gesellschaft inhärente Strukturen gibt, die Vergewaltigung bagatellisieren, vertuschen und damit dazu beitragen, dass sie weiterhin und in solch großer Zahl stattfinden. Da Inzest, häusliche Gewalt und Vergewaltigung stark tabuisierte Themen sind und Anfang der 1970er noch stärker waren, soll in diesem Vortrag in einem ersten Schritt auf das Ausmaß der Problematik hingewiesen werden, um dann in einem zweiten Schritt die kulturellen und gesellschaftlichen Grundlagen ausfindig zu machen.
Das Problem der Tabuisierung mag rückläufig sein, aber es kann nicht davon gesprochen werden, dass es gelöst wurde. Betroffene sexualisierter Gewalt sind immer noch starken Vorurteilen ausgesetzt. Und sieht man sich an, mit welcher Selbstverständlichkeit College-Studenten Videos herumzeigen, in denen sie sexuelle Handlungen an bewusstlosen Kommilitonen vornehmen und wie viel Überwindung es Betroffene kostet, in der Öffentlichkeit über ihre Erfahrungen zu reden, siehe man zum Beispiel in der Debatte um Bill Cosby, fragt man sich, wie es dazu kommen konnte, dass man sich scheinbar weniger schämen muss, vergewaltigt zu haben, als vergewaltigt worden zu sein. Als Beispiel nennen wir hier den in den Medien gekommenen Fall, der an einer US-Universität stattfand, in Vanderbilt. Zwei junge Studenten wurden der Vergewaltigung einer bewusstlosen Kommilitonin schuldig gesprochen. Sie hatten die junge Frau in ihr Zimmer getragen, wie Videokameras im College belegen, und sich dann an ihr vergangen. Im Zimmer waren noch mehrere andere junge Männer und einzelne haben die Tat mit Videokameras festgehalten. Täter und Betroffene waren zum Tatzeitpunkt befreundet. Zum Verhältnis von Tätern und Betroffenen im Allgemeinen werden wir dann später nochmal kommen. Als Beispiel für die Scham bei Betroffenen werden wir Bill Cosby anführen. Bill Cosby wird mittlerweile von über 60 Frauen beschuldigt, sie zwischen 1964 und heute unter Drogen gesetzt und sexuell belästigt oder vergewaltigt zu haben. Teilweise waren die Frauen zum angegebenen Zeitpunkt noch sehr jung. werden die betroffenen Frauen sich teilweise jahrzehntelang mit dem Erlebten nicht an die Öffentlichkeit getraut haben und es teilweise erst jetzt aufgrund des Beispiels von Leitgenossinnen tun, die damit vorangegangen sind, wie man hier auf dem Cover der New York Times sieht. Also während sie sich heimlich geschämt haben, hat Bill Cosby damit geprahlt, Frauen Pillen ins Glas und sie damit, um sie damit zu bringen, sich für ihn auszuziehen und ähnliches. Mittlerweile hat Bill Cosby auch gestanden, dass er diesen Frauen Pillen ins Glas getan hat. Während sie berichten davon, dass sie sich schlecht gefühlt haben, ihr Seh- und Sprechvermögen eingeschränkt war. Cosby schildert dies trotzdem als einvernehmlichen Sex. Der Prozess ist mittlerweile zu Ende gegangen, nur ein Fall wurde verhandelt und es wurde keine Verurteilung ausgesprochen, aufgrund der Unschuldsvermutung. Damit ergibt sich dann auch ein Problem in der Öffentlichkeit. Medien dürfen ihn nun nicht mehr als Täter, als Vergewaltiger bezeichnen. Also zusammengefasst, 60 Frauen haben ihn beschuldigt, sie belästigt oder vergewaltigt zu haben, und er wurde nicht schuldig gesprochen. Gesellschaftliche Missstände, die dazu führen, dass sich das Tabu weiterhält, lassen sich ausmachen. Zum Nennen wäre da die Verharmlosung. Wie wir zu Beginn erwähnt haben, ist es schwierig, den Begriff der sexualisierten Gewalt zu definieren. Dies zeigt sich besonders auch bei der Belästigung auf der Straße, dem Street Harassment. Zum einen ist es durchaus als gewaltsam zu bezeichnen, wenn Frauen erniedrigende und auf körperliche Erscheinung reduzierende und objektivierende Dinge auf der Straße hinterhergeschrien werden. Zum anderen wollen wir aber diese Vorkenntnisse auch nicht mit, indem man solche Vorkommnisse als Gewalt bezeichnet, nicht Street Harassment mit Vergewaltigung gleichsetzen. Um aber erklären zu können, wie es in einer Gesellschaft, in der es öffentlich kaum wahrnehmbare körperliche Gewalt gibt und die sich selbst als so zivilisiert betrachtet, zu solch hohen Zahlen an Betroffenen kommen kann, ist es nötig, sexualisierte Gewalt möglichst weit zu fassen und jedwede sexuell konnotierte grenzüberschreitende Handlung mit einzubeziehen. Von einer anzüglichen Bemerkung ist es nicht mehr weit zu einer ungewünschten Hand am Arsch und dort, wo ungewollte Berührung toleriert werden, wird Vergewaltigung leichter wirklich gemacht. Denn die Wurzeln sind die gleichen. Der Mann, der denkt, er könne einer Frau auf der Straße zurufen, wie toll ihr Kleid ihre Kurven betone, geht davon aus, ein Anrecht zu haben, als männliche Person weibliche sexuelle Ausstrahlung bewerten zu dürfen und den Menschen, den er bewertet, auf ein sexuelles Objekt zu reduzieren. So wie auch der Mann, der denkt, dass er nach 3 romantisch verlaufenden Abend jetzt doch auch mal das Recht habe, rangelassen zu werden. Wenn einer Frau auf der Straße hinterhergerufen wird, wie sexy sie doch aussehe, wird oft gesagt, sie solle dies doch einfach als Kompliment auffassen und sich damit darüber freuen. Dies ist auf mehrere Arten problematisch. Zum einen impliziert es, es sei das Ziel von Frauen, gut auszusehen und ob sie dies tun oder nicht, obliegt dem männlichen Bewertungsrahmen. Zum anderen ist solch eine Bemerkung kein Kompliment, sondern zielt darauf ab, die Frau auf ihren Platz in der Gesellschaft zuzuweisen, als Objekt, das gut auszusehen hat. Darüber hinaus führt Street Harassment dazu, dass sich Frauen zu jeder Tageszeit und überall unsicher fühlen. Denn Belästigungen derart passieren an jedem Ort. Ob mittags an einer überfüllten Haltestelle, ob nachts in der U-Bahn. Frauen ein ständiges Gefühl der Unsicherheit zu geben und Machtlosigkeit ist ein geeignetes Mittel, sie klein zu halten und dafür zu sorgen, dass sie eher zu Hause bleiben oder darauf angewiesen sind, in Begleitung den öffentlichen Raum zu betreten. In jedem Fall nimmt es Frauen ihre Autonomie. Also zusammengefasst, Verharmlosung von kleineren Grenzüberschreitungen wie Belästigung auf der Straße, schafft ein Selbstverständnis für den freien Handlungsrahmen der Männer und missachtet die Selbstbestimmung von Frauen. Dies führt zu mangelndem Respekt vor den Entscheidungen von Frauen und damit zu einer erhöhten Anzahl von Vergewaltigungen. Belästigung auf der Straße reduziert Frauen auf ihre äußerliche Erscheinung, macht sie zum reinen Sexobjekt. Das Nicht-Thematisieren von sexualisierter Gewalt führt hingegen dazu, dass Täter noch häufiger einen Raum für grenzüberschreitendes Handeln haben, da sie nicht befürchten müssen, für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden. Die Bewertung von Frauen obliegt damit den Männern. Frauen wird der freie Zugang zum öffentlichen Raum verwehrt. Sie können sich nicht gleichwertig und autonom in der Öffentlichkeit bewegen. Sie werden mindestens objektiviert, meist auch eingeschüchtert und damit ausgeschlossen.
Objektivierung. Die Objektivierung von Frauen ist also ein Grundpfeiler der Rape Culture. Wiederzufinden ist sie auch in zum Beispiel Kleidungsregeln an Schulen. Im Juli 2015 kam eine Realschule im Schwarzwald in die Schlagzeilen, als sie ein Hotpants-Verbot an ihrer Schule aussprach. Wird jungen Mädchen nahegelegt, sich geschlossener und anständiger zu kleiden, ist die Begründung einer solchen Maßnahme oft, sie würden mit dem Zeigen ihres Körpers ihre männlichen Mitschüler und auch das männliche Personal irritieren. Damit wird der weibliche Körper zum Objekt männlicher Lust und die Person, die in diesem steckt, auf diesen reduziert. Gleichzeitig werden Mädchen und Frauen dafür gestraft, dass sie eine sexuelle Ausstrahlung haben. Und Jungen und Männern wird zugestanden, dass sie sich gegen diese Ausstrahlung nicht schützen können. Damit wird das Täter-Opfer-Verhältnis umgekehrt. Ob einem weiblichen Körper sexuelle Ausstrahlung zugeschrieben wird oder nicht, liegt allerdings im Deutungsakt des Betrachters. Es ist nicht der Körper des Mädchens oder der Frau als solcher, sondern der Betrachter deutet diesen. Insbesondere Lehrpersonal, das sich von jungen Schülerinnen sexuell angezogen oder zumindest abgelenkt fühlt, sollte sich lieber mal fragen, was an der eigenen Deutung des Gesehenen schiefläuft, anstatt betreffender Schutzbefohlener ein T-Shirt überzuziehen. Die Verdrehung der Täter-Opfer-Rolle findet noch in weiteren Bereichen statt. Zu nennen wäre da klassischerweise das sogenannte Victim-Blaming. In keinem anderen Bereich von Straf- oder Gewalttaten wird die Opferrolle anzeigender Personen in derlei Form angezweifelt wie im Bereich sexualisierter Gewalt. Hat sie wirklich Nein gesagt? Wollte sie das nicht eigentlich doch? Warum war sie überhaupt am Ort des Geschehens? Hat sie sich nicht vielleicht wissentlich in Gefahr begeben? Victim Blaming. Fragen dieser Art zielen darauf ab, der Betroffenen zumindest eine Mitschuld am Geschehenen zu geben und die Tat des Mannes zu entschuldigen oder seine Schuld zumindest zu mindern. Der Rock, der geradezu als Einladung zu interpretieren war, leider kennt man diese Ausflüchte. Gerüchte, die dazu beitragen, dass Victim Blaming weiter besteht, sind solche wie das der angeblich so oft vorkommenden Falschanzeigen. Es wird behauptet, dass es Frauen und Mädchen gibt, die Falschanzeigen im Bereich der sexualisierten Gewalt tätigen, da sie gerne Aufmerksamkeit erregen wollen oder dem vermeintlichen Täter Schaden zufügen möchten. Wer sich einmal damit beschäftigt hat, wie mit Betroffenen sexualisierter Gewalt umgegangen wird, kann sich nur noch schwer vorstellen, dass sich jemand freiwillig in diese Rolle begibt, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und auch den Beweggrund, dem Täter Schaden zuzufügen, wird eher unwahrscheinlich. In Wahrheit liegt die Rate der Falschanzeigen mit unter 8% unter der durchschnittlichen Rate von Falschanzeigen in anderen Straftatenbereichen, wie beispielsweise dem des Autodiebstahls. Nimmt man die Dunkelfeldforschung hinzu, also rechnet die Fälle ein, die überhaupt gar nicht erst angezeigt werden, kommt man zu einem Ergebnis von unter 1%. Eine Person, die auf einer Polizeistelle ihr Auto als gestohlen meldet, wird dennoch in der Regel nicht gefragt, ob sie nicht insgeheim wollte, dass sie bestohlen wird, ob ihr Auto nicht gerade danach geschrien hätte, gestohlen zu werden, oder ob sie sich nicht hätte denken können, dass ihr so toll aussehendes Auto in einer solchen Gegend bestimmt gestohlen werden wird. Vielleicht an dieser Stelle kann man auch auf Gina-Lisa Lohfink verweisen, die zwei Männer beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben und deren Glaubwürdigkeit so richtig krass angezweifelt wurde. Im August des vorletzten Jahres sollte sie dann 20.000 Euro zahlen wegen Rufmord. Sie ist in Revision gegangen und das wurde abgelehnt. Und auch da darf man jetzt in der Öffentlichkeit, in der sogenannten Öffentlichkeit, diese Männer nicht als Vergewaltiger benennen. Die andere Seite dieser Täter-Opfer-Umkehr ist, dass Täter häufig Mitleid und Solidarität erfahren. So waren etwa viele Pressestimmen im Fall Brooke Turner weniger bestürzt über seine Tat, als darüber, dass sein Leben nun durch den Gerichtsprozess gegen ihn zerstört sei. Der damals 19-Jährige war Student an der Stanford University, als er morgen des 18. Januar 2015 nach einer Campusparty eine bewusstlose Kommilitonin hinter einem Müllcontainer vergewaltigte und von zwei Kommilitonen gestellt wurde. Am Ende des Gerichtsprozesses gegen Turner verlas die Betroffene eine Abschlusserklärung, in der sie unter anderem beschreibt, wie sie sich in den Tagen und Monaten nach der Tat gefühlt hat. Ich lese das vor, ist ein längeres Zitat auf Englisch. Genau. I tried to push it out of my mind, but it was so heavy, I didn't talk, I didn't eat, I didn't sleep, I didn't interact with anyone. After work, I would drive to a secluded place to scream. I didn't talk, I didn't eat, I didn't sleep, I didn't interact with anyone, and I became isolated from the ones I loved most. My independence, natural joy, gentleness, and steady lifestyle I had been enjoying became distorted beyond recognition. I became closed off, angry, self-depressing, tired, irritable, empty. The isolation at times was unbearable. I can't sleep alone at night without having a light on like a 5-year-old, because I have nightmares of being touched where I cannot wake up. For 3 months, I went to bed at 6 o'clock in the morning. My life was put on hold for over a year. My structure had collapsed. Anstatt sich jedoch mit den furchtbaren psychischen Folgen von Vergewaltigungen für die Betroffenen zu beschäftigen, schrieben viele Zeitungen lieber über die vielversprechende Schwimmerzukunft von Brooke Turner, wie etwa die Washington Post. Turner was a member of Stanford's varsity swim team, one of the best in the country. He was an all-American swimmer in high school in Ohio, so good that he tried out for the US Olympic team before he could vote. Suddenly, he was accused of rape. It was a stunning fall from grace for Turner. Once a record-setting swimming prodigy, he is now a convicted sex offender at age 20. With sentencing June the 2nd and an appeal possible, Turner's once promising future remains uncertain. But his extraordinary yet brief swim career is now tarnished like a rusting trophy. Turner selbst zeigte niemals Reue für die Tat an sich, lediglich dafür, dass er zu viel Alkohol getrunken habe und ihm das sein Leben ruiniert hätte. In seiner Abschlusserklärung sagte er, er arbeite gerade ein Programm für Highschool- und College-Studenten, in welchem er über seine Erfahrung sprechen wird, um sich gegen die Trinkkultur auf dem Campus und die sexuelle Offenheit auszusprechen, die damit einhergehe. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe für Turner von 6 Jahren. Er wurde zu 6 Monaten verurteilt und nach 3 Monaten aus der Haft entlassen. Die Time titelte: Stanford Swimmer Brooke Turner has been released from jail. Er klingt also weiterhin eher nach einem ziemlich großartigen Typen als nach einem verurteilten Vergewaltiger.
Ein weiterer sich hartnäckig haltender Mythos ist der, dass Frauen oft Nein sagen, wenn sie Ja meinen. Die Wurzeln dieses Mythos sind kompliziert. Ein Teil dazu bei trägt der Doppelstandard, der an Frauen gelegt wird, wenn es um ihre Sexualität geht. Auf der einen Seite gilt eine Frau, die offen zeigt, dass sie Interesse an sexuellen Beziehungen hat und diese ausleben möchte, als Schlampe. Und gilt sie mit nicht als respektfähig. ist sie jedoch nicht interessiert oder nicht bereit, sexuelle Handlungen durchzuführen, gilt sie als frigide. Dazwischen gibt es nichts. Neben diesem Doppelstandard liegt auch die Verleugnung oder die Tabuisierung weiblicher Lust diesem Mythos zugrunde. Wenn man davon ausgeht, dass es weibliche Sexualität nicht gibt, beziehungsweise wenn es sie gibt, sie eine nicht ernst zu nehmen ist, dann geht es in einer Beziehung zwischen Mann und Frau nicht darum, was eine Frau möchte, sondern was sie bereit ist zu geben. Im vorletzten Jahr haben viele von uns den Wahlkampf in den USA verfolgt. Gewählt wurde ein Mann, der kein Geheimnis aus seiner Position gegenüber Frauen macht. Donald Trump sagte schon in einem Interview mit dem New York Magazine 1992, "Woman, you have to treat them like shit." Also Frauen musst du behandeln wie Scheiße. Und seitdem hat sich wenig verändert. Er bewertet Frauen nach ihrem Aussehen und behandelt sie wie Sexobjekte. Trump wird von 3 Frauen beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Weitere Frauen berichten von sexualisierten Übergriffen. Seine Reaktion darauf war, zu verbreiten, dass die betroffenen Frauen oder Frauen allgemein lügen würden. They will seek to destroy everything about you, including your reputation. They will lie, lie, lie and destroy everything about you. And they will do worse than that. Also, sie versuchen alles zu zerstören, inklusive deines Ansehens. Sie werden lügen und Schlimmeres tun. Als die Reporterin Natasha Stoyanov sich an die Öffentlichkeit traute und berichtete, dass Trump sie gegen ihren Willen küsste, antwortete er, "Look at her. And you tell me, what do you think? I don't think so." Also, schau sie dir an und sag mir, was du denkst. Ich glaube nicht. Verurteilt wurde Trump nicht. Er hat, obwohl all dies bekannt ist, die Wahl gewonnen. Da, wo ein Vergewaltiger zum Präsidenten gewählt wird, wird es ersichtlich, wie sehr die Rape Culture die Gesellschaft durchzogen hat. Das Auffällige an der patriarchalen Vorstellung zur Sexualität der Frau ist also, dass sie auf das Dasein eines Sexobjekts reduziert wird, gleichzeitig aber kein Eigeninteresse an Sex hat. Kate Millett schrieb in ihrem Buch Sexus und Herrschaft, ich zitiere, "Man muss das Paradoxe der Situation richtig einschätzen, wonach das Patriarchat auf der einen Seite aus der Frau ein reines Sexobjekt machen wollte, sie auf der anderen Seite aber daran hinderte, sich an der Sexualität zu erfreuen, die anscheinend ihr Schicksal ist." Dieses Konzept von Geben und Bekommen hat auch in anderen Bereichen Auswirkungen. Dazu gehört das Phänomen der Pick-up-Artists. Dabei handelt es sich um eine als Kunst bezeichnete Technik, von heterosexuellen Männern Frauen abzuschleppen und durch Tricks dazu zu bringen, Sex mit ihnen zu haben. Pick-up-Artists sind in den USA durch das Buch The Game, zu Deutsch die perfekte Masche, bekannt geworden. Dies ist von dem amerikanischen Journalisten Neil Strauss. Mittlerweile sind die Pickup-Artists auch in Europa und auch in Deutschland sehr verbreitet. Mal ganz abgesehen davon, dass diese dazu verwendeten Techniken auf Lügen und Manipulieren basieren, ist schon der Gedanke hinter diesem Kunsthandwerk ekelerregend. Sex, eine Sache, die davon lebt und deren Reiz es ist oder sein sollte, dass 2 oder mehr Menschen freiwillig dazu einwilligen oder gemeinsame Momente zu erleben, auf welche Art auch immer, wird zu etwas, das eine Person von einer anderen bekommt. Sollte man doch meinen, dass es gerade ein schönes Gefühl auslöst, dass sich eine andere Person dazu entscheidet, Sex mit einem gemeinsam zu erleben, geht es dem Pickup-Artist darum, eine andere Person dazu zu bringen, Sex zu geben, beziehungsweise sich dafür zur Verfügung zu stellen. Umso aussichtsloser die Situation bei Beginn der Anwendung solcher Tricks, umso erfolgreicher war am Ende The Game. Kannst du weitermachen.
Und wieder wird angenommen, dass Frauen eher kein Interesse an Sex haben und überredet werden müssen. Oder dass, falls sie Interesse oder Nichtinteresse haben, dieser Umstand nicht respektiert wird. Die Fähigkeit, selbstbestimmt und ohne Manipulation über ihre Sexualität zu entscheiden, wird Frauen abgesprochen oder genommen. Der Schritt, jemanden durch psychische Manipulation dazu zu bringen, in sexuelle Aktivitäten einzuwilligen, die sie ohne Manipulation nicht getan hätten, ist nicht so unähnlich dem Schritt, jemanden durch körperliche Drohung zu derlei zu nötigen. Wie auch bei einer Vergewaltigung wollte die Betroffene nicht aus freien Stücken einwilligen und fliegt die Täuschung auf, können gelinde gesagt sehr unschöne Gefühle folgen. Get it. Diese Fehlvorstellung steht auch hinter dem Begriff der Friendzone. Gemeint ist damit, wenn jemand sich mit Frauen oder einer Frau gut versteht, sich anfreundet und nett und für sie da ist und dann der beste Freund wird, jedoch keinen Sex bekommt, was eindeutig negativ besetzt und bemitleidet wird. Hinter diesem Begriff stehen auch wieder die gleichen Fehlannahmen. Die Frau ist Objekt sexueller Lust. Selbst wenn man mit ihr befreundet ist, ist sie ein Mensch, von dem man Sex bekommen könnte und ihn auch bekommen will. Männer wollen immer nur das eine. Sex ist somit im Umgang mit weiblichen Mitmenschen ein immer in Betracht zu ziehendes Ziel. Ob Frauen Sex mögen, wollen oder auch nicht, spielt keine Rolle. Sie sind in der Lage, ihn zu geben. Und daher wird erwartet, dass sie dies auch tun, wenn man sich nur nett genug verhält, sich Sex verdient hat. Einen traurigen Höhepunkt erreichte diese Fehlvorstellung im Kopf von Elliot Rodger. Ende Mai 2014 tötete er in Isla Vista, Kalifornien, 6 Menschen und sich selbst und verletzte weitere. Sein Motiv sei Frauenhass, wie er in einem Manifest kurz vor seiner Tat verbreitet. Rodger wollte Frauen töten, da sie die Schuld daran trügen, dass er noch keinen Sex und auch noch keine romantische Beziehung hatte. Und die Männer deswegen, da sie mehr Erfolg hatten als er. Die Bild-Zeitung titelte: Drehte er wegen dieser Blondine durch? Und beschrieb in ihrem Artikel Rodgers Verhältnis zu einer ehemaligen Schulkameradin, die auch noch namentlich genannt wurde. Diese wurde von ihm angeblich angehimmelt, wies ihn aber ab. Auf Twitter, Facebook und weiteren Seiten waren sich nach der Schießerei viele Männer einig. Das hätte alles nicht geschehen müssen, hätte ihn bloß mal eine rangelassen. Ein genauso unsinniger Gedanke war der, den noch deutlich mehr Menschen auf beispielsweise Twitter unter dem Hashtag NotAllMen verbreiteten. Der Fall Elliot Rodger sei kein Anlass, gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen, da ja nicht alle Männer Amok laufen würden oder Frauen vergewaltigten. Elliot Rodger sei einfach ein psychisch kranker Mensch gewesen. Es mag sein, dass er wirklich psychische Probleme hatte, die zu der drastischen Tat geführt haben. Das Konzept dahinter, als von Sex als etwas, das man von Frauen bekommt, hat er sich jedoch nicht selbst ausgedacht. Der Hashtag NotAllMen zeigt aber auch, dass es tatsächlich viele Menschen gibt, die meinen, dass es männerfeindlich sei, darauf hinzuweisen, dass Fälle von sexualisierter Gewalt existieren, da ja nicht alle Männer Täter seien. Aber es ist nicht lächerlich, zu verlangen, die Menschen, die keine anderen Menschen direkt unterdrücken oder sexuell ausbeuten, dafür zu loben? Dass es nicht alle Männer sind, sollte allen bewusst sein. Ein Kampf gegen sexualisierte Gewalt kann sich nicht gegen Männer allgemein richten. Aber auch wenn nicht jeder Mann ein Täter ist, so kann subjektiv für eine Frau eben jeder Mann potenziell Täter sein. Hashtag Yes All Women. Als Antwort zu Hashtag Not All Men entstand Hashtag Yes All Women, der auf den Umfang von Alltagssexismus und die hohen Betroffenenzahlen aufmerksam machen wollte. Bereits in den ersten wenigen Tagen kam es zu 2 Millionen Tweets, in denen Frauen davon berichteten, wie sie in ihrem Alltag unter Misogynie, also Frauenhass und Sexismus leiden. Der Tenor ist, dass jede Frau von männlicher Gewalt betroffen ist oder mit ihr rechnen muss, auch wenn nicht jeder Mann ein Täter ist oder wird. If you're not part of the problem, maybe be part of the solution. wenn du nicht Teil des Problems bist, sei vielleicht ein Teil der Lösung. Sehr viel aktueller, habt ihr vielleicht mitbekommen, wäre der Hashtag MeToo. Der ist im Oktober 2017 entstanden. Hintergrund ist so ein bisschen, dass zahlreiche Frauen Harvey Weinstein beschuldigt haben, der sexuellen Belästigung, Nötigung und Vergewaltigung. Und dieser Hashtag wurde von sehr vielen Menschen aufgenommen. Und da wurden innerhalb von 24 Stunden, nachdem der das erste Mal abgesetzt wurde, 12 Millionen Postings auf Facebook mit diesem Hashtag veröffentlicht. Don't rape. Die unglaublich hohe Rate an sexualisierter Gewalt zu mindern, ist in der Vergangenheit auf verschiedene Arten und Weisen versucht worden. Beschränkt wurde sich allerdings auf Prävention mit Blick auf potenzielle Betroffene und eine schlecht arbeitende Justiz. Die Art der bisher praktizierten Prävention ist, mit Blick auf Statistiken, wohl wenig erfolgversprechend. Junge Mädchen und Frauen davor zu warnen, dass es die Möglichkeit von Übergriffen gibt und sie beispielsweise nicht alleine nachts unterwegs sein sollten oder nicht zu fremden Männern ins Auto steigen, sind nachvollziehbare Warnungen. Sie sind jedoch nicht unproblematisch. Zum einen schränken sie Frauen massiv ein. Ständig muss man auf der Hut sein und sich schützen. Zum anderen führen sie dazu, dass man im Fall des Eintreten des zu vermeidenden sich nachträglich fragt, ob man sich hätte besser schützen können und so zumindest einen Teil der Schuld bei sich selbst sucht. Amerikanische Colleges warnen zu jedem Semesterstart ihre Studentinnen, sich auf Partys nicht zu sehr zu betrinken. Vergewaltigungen an amerikanischen Colleges sind leider an der Tagesordnung. Nachdem Betroffene Fälle anzeigen, kommt es oft zu Beschuldigungen, sie hätten einfach zu viel getrunken. Ganz kurz, an deutschen Unis sieht das natürlich nicht anders aus. Wir haben sehr viele Statistiken aus Amerika, aber man kann das natürlich auf deutsche Unis übertragen. Es wäre wohl zu erwarten, dass man stattdessen jungen Männern an Colleges bei Semesterstart darauf hinweist, dass sie volltrunkene Kommilitoninnen doch bitte nicht vergewaltigen. Denn auf den Frauen lastet schon das Risiko, Opfer einer solchen Tat zu werden. Sie sollten nicht auch noch für deren Prävention alleine verantwortlich sein. Es ist nachvollziehbar, dass besorgte Eltern ihre Töchter mit warnenden Worten großziehen. Aber wäre es nicht angemessener, Mädchen in dem Wissen aufwachsen zu lassen, dass sie zu jedem Zeitpunkt ein Anrecht dazu haben, sich genauso frei und unbesorgt bewegen zu können, wie jeder andere Mensch es auch sollte? Hat eine Frau leicht bekleidet und voll trunken nachts im Park nicht Anrecht auf körperliche Unversehrtheit? Und sollte sie nicht auch das Recht haben, sich, sofern sie das möchte, nachts allein voll trunken, leicht bekleidet im Park aufzuhalten? Sexismus in der Pädagogik. Mädchen werden noch immer dahingehend erzogen, dass es sehr wichtig ist, auf andere Rücksicht zu nehmen und dass man sich oft hinten anstellen muss. Das wirkt natürlich nicht sonderlich verwerflich, ist Rücksichtsnahme ja partout nicht etwas Schlechtes. Betrachtet man jedoch die geschlechtsspezifischen Unterschiede, wird das Problem deutlicher. Kleine Jungen werden in ihrem Fehlverhalten anderen Kindern gegenüber deutlich seltener sanktioniert. Sprüche wie "Das sind halt Jungs" oder "Boys will be boys" sind allen bekannt. Bei kleinen Jungen wird weniger Selbstkontrolle erwartet, da sie angeblich wilder seien und ihre Affekte weniger gut kontrollieren könnten als Mädchen. Die meisten dieser Erziehungsmuster geschehen eher unbewusst. Man ist selber so aufgewachsen und hat das internalisiert. Doch erwachsen daraus Männer, die denken, affektgesteuerter zu sein, als sie es sein müssten und ihre Bedürfnisse schneller mal über die von anderen, insbesondere die von Frauen, stellen. Und auf der anderen Seite Frauen, die sich zu viel gefallen lassen, oft gar keine Rücksichtnahme erwarten und ihre Bedürfnisse vielleicht zu oft hinter die Bedürfnisse von anderen, insbesondere von Männern, stellen. Ein Ansatz sollte es daher sein, Kinder beider Geschlechter dahingehend zu erziehen, die Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen zu respektieren. Der Täter aus dem direkten Umfeld. Der Mythos der Prävention durch Vorsicht potenzieller Betroffener hat aber noch einen weiteren großen Haken. In 9 von 10 Fällen sexualisierter Übergriffe entstammt der Täter aus dem direkten Umfeld der Betroffenen, ist ein Freund oder Familienmitglied oder enger Bekannter. Der Psychopath im Gebüsch ist ein Klischee, das es geben mag, aber in der deutlichen Minderheit der Fälle. Wollte man also schützende Hinweise geben, damit Mädchen und Frauen statistisch betrachtet gefährlichen Situationen aus dem Weg gehen, müsste man dazu raten, sich nicht alleine mit einem männlichen guten Bekannten, Freund oder Familienmitglied aufzuhalten. Das klingt zynisch, ist aber eine realistischere Warnung als die vor dem dunklen Park. Ein weiterer zu bekämpfender Mythos ist damit der des bösen Triebtäters. Denn die allermeisten Täter sind, unabhängig von ihrer Tat, keine negativ auffälligen Menschen. Allein die Anzahl der Fälle muss klar machen, dass es sich bei einem Großteil der Täter um ganz normale Männer handeln muss. Justiz. Vor Gericht scheitern viele Anklagen auch an diesem Umstand. Das Bild des bösen Psychopathen sitzt so tief, dass Betroffenen oft nicht geglaubt wird, dass diese so anständig wirkende Person so etwas getan haben soll. Unter 3% der Vergewaltigung Angeklagter verbringt überhaupt Zeit in einem Gefängnis. Wie schon erwähnt, werden die allermeisten Vorfälle überhaupt gar nicht erst angezeigt. Ob eine Justiz überhaupt ein geeignetes Mittel sein kann, sexualisierte Gewalt zu minimieren, ist offen. Fakt ist aber, dass die Gesetzeslage mit dem Paragraph 177 kombiniert mit Praktiken wie dem Victim Blaming, die auch in deutschen Polizei- und Justizbehörden zum Tragen kommen, mit dazu beitragen, dass die Dunkelziffer an Gewalttaten so hoch ist und die Rate an Verurteilungen so niedrig bleibt. Der Paragraph 177 des deutschen Strafgesetzbuches ist allein schon daher sehr problematisch, da er Opfer von Vergewaltigung oder sexualisierter Gewalt nur dann juristisch als Opfer anerkennt, wenn sie körperliche Gewalt erfuhren und oder objektiv betrachtet in einer Gefahr für Leib und Leben waren. Die subjektive Einschätzung der Betroffenen, in einer gefährlichen Situation zu sein oder den Ort des Geschehens nicht verlassen zu können, reicht nicht aus. Dies führt dazu, dass das Opfer in der Bringschuld ist, nachzuweisen, dass explizit sexuelle Handlungen abgelehnt wurden und nicht der Täter nachzuweisen, dass sexuelle Handlungen zugestimmt wurden. In Frankreich sieht es zum Beispiel ein bisschen anders aus. Der Paragraph 177 wurde im Frühjahr letzten Jahres geändert. Dort heißt es nun, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder vornehmen lässt, macht sich strafbar. Das noch immer nicht das Gelbe vom Ei. Und wenn man ein bisschen daran denkt, dass diese Gesetzesänderung quasi so als Reaktion auf die Kölner Silvesternacht geschehen ist, also so einen rassistischen Beigeschmack hat, merkt man, dass da noch einiges zu tun ist. Wer ist Täter? Es gibt verschiedene US-amerikanische Studien, die Männer zu aggressivem sexuellen Verhalten befragt hat und sie gefragt hat, ob sie schon mal jemanden vergewaltigt haben, ohne dabei das Wort Vergewaltigung oder Missbrauch zu verwenden. Sie haben die Tat umschrieben. Also in einer Studie wurde beispielsweise gefragt, ob sie schon mal Sex mit einer Person gegen deren Willen gehabt haben. 14 solcher Studien in den 1980er und 90er Jahren kamen dabei zu erschreckend hohen Zahlen. Im Schnitt gaben 9% der Männer an, schon mal eine derlei umschriebene Tat begangen zu haben. 1 von 10. Um diese Zahl zu verdeutlichen, kann man Statistikspielereien anstellen. Wenn man die Studie mit dem niedrigsten Ergebnis nimmt, das ist die Mary-Koss-Studie, bei der College-Studenten befragt wurden, ob sie schon mal Sex mit einer Person gegen deren Willen hatten, beantworteten 5% der Männer die Frage mit Ja. Das ist 1 von 20 College-Studenten. Rechnet man das hoch auf 5% der männlichen Bevölkerung der USA, kommt man zu einer Zahl von 6 Millionen Männern. Das sind doppelt so viele, wie es alleinerziehende Mütter in den USA gibt. Und das ist die Studie mit den niedrigsten Zahlen. Und PS, keiner von ihnen wurde für eine solche Straftat verurteilt, von den Befragten. In den Studien wurden diese Männer weiter befragt, um sich ein genaueres Bild vom sogenannten Undetected Rapist, also unentdeckten Vergewaltiger, zu machen. Das Ergebnis ist sehr interessant und widerspricht auch nochmal vehement diesem Klischee des zurückgezogenen Psychopathen, der keine Freunde hat und für den sich keine Frau interessiert. Beispielsweise hatten diese Männer vergleichsweise viel einvernehmlichen Sex, waren sexuell aktiver als der Durchschnitt ihrer Altersgruppe. Dies hing damit zusammen, dass diese Männer die Tatsache, sexuell aktiv zu sein, eng an ihre Identität und das Bild davon, erfolgreich zu sein, knüpften. Sie zeigten auch einen größeren, unbewusst vorhandenen Frauenhass als andere Männer und hingen eher Vergewaltigungsmythen oder generell Mythen über Frauen an. Hinzu kam, dass sie ein geringeres Empathievermögen aufwiesen. Auch das soziale Umfeld, zu dem diese Männer gehörten, wies Auffälligkeiten auf. Meist wurde im Umfeld ein hoher Wert auf klassische autoritäre Maskulinität gelegt. Wir haben das deshalb noch mit reingenommen, um eben diesem Bild zu widersprechen. Wir wollen nicht irgendwie damit sagen, dass man das so einschränken kann und sich damit besser schützen kann, weil Vergewaltigung quer durch alle Bevölkerungsschichten und überall stattfinden. Genau, es ging nur darum, diesem Bild nochmal zu widersprechen. Ja. Dass das heute, naja, keine Fun-Veranstaltung werden würde, war hoffentlich schon am Anfang mit dem Thema klar. Wir wollen jetzt am Ende noch versuchen, ein paar positive Ansätze aufzuzählen, die vielleicht dazu beitragen können, den sexistischen und gewaltförmigen Normalzustand zu bekämpfen. Da haben wir uns zuerst mal das Consent-Konzept überlegt, aufgeschrieben. Consent bedeutet Einwilligung. Bei dem Konzept geht es darum, dass alle Teilnehmer von sexuellen Aktivitäten um ihre Einwilligung gebeten werden, gefragt werden. Damit geht dieses Konzept auch ein bisschen weiter als der berühmte Anti-Vergewaltigungs-Slogan, der besagt No means No, also Nein heißt Nein, sondern der fordert, dass ein Widerspruch von Frauen ernst genommen und respektiert werden muss, sondern hier geht es mehr um ein Yes means Yes, also Ja heißt Ja. Das Hauptaugenmerk wird auf Kommunikation gelegt. Die muss nicht immer sprachlich erfolgen, aber nicht sprachliche Kommunikation ist zwischen Menschen, die sich nicht so gut kennen, oft missverständlich. Daher wird bei Interaktion zwischen Menschen, die sich nicht so gut kennen, immer zur sprachlichen Kommunikation geraten. Und auch immer wieder aufs Neue zu kommunizieren, ist wichtig. Im Vordergrund dieses Konzepts steht der Respekt voreinander und die Entscheidung des Gegenübers sollen respektiert werden. Genau.
Ein zweiter wichtiger Ansatz wäre das Awareness-Konzept, was davon ausgeht, dass man Bewusstsein schafft für sexualisierte Gewalt, dass diese existiert und auch quer durch unsere Gesellschaft zieht. Dies ist etwas, was wir auch mit diesem Vortrag bedienen wollen, denn wie auch im Vortrag schon genannt, da wo sexualisierte Gewalt thematisiert wird, wird es für Täter schwerer, übergriffig zu sein. Man sollte Verständnis zeigen und sich auch darüber austauschen können, was einem passiert ist. Man kann unter diesem Konzept andere Männer darauf hinweisen, wenn sie sich sexistisch oder objektivierend gegenüber Frauen verhalten oder äußern. Das wird auch häufig im Partykonzept angewendet, daher kennen es die meisten Menschen wahrscheinlich auch. Ich vermute, hier im Nexus hängen auch viele solche Plakate hin und wieder aus, wenn irgendwelche Partys anfallen, dass man auch auf Partys quasi darauf hinweist, dass es eine Ansprechgruppe gibt, die sich um Leute kümmert, die Übergriffe erfahren haben und dass man darauf hinweist, dass man übergriffige Menschen auch von der Party schmeißt.
Das nächste wäre die Selbstverteidigung. Wir sind uns nicht so ganz sicher, ob man das als politisches Konzept bezeichnen soll, weil das nicht als Lösung für alle gedacht sein soll. Also man sollte dabei immer aufpassen, dass es nicht mit dem Anspruch verbunden wird, dass sich Frauen körperlich zur Wehr setzen, wenn ihnen was passiert. Aber auf jeden Fall kann Kampfsport oder Selbstverteidigung zur individuellen Steigerung der Lebensqualität beitragen. Macker aufs Maul. So.
Damit einhergehend werden wir auch nochmal auf Empowerment verweisen. Selbstverteidigung kann auf Frauen und Mädchen empowernd wirken. Andere Formen von Organisierung, Zusammenschluss auch, was wir auch nochmal hervorheben würden, wären zum Beispiel Girl Gangs. Schließt euch zusammen, organisiert euch mit Frauen. Da könnt ihr über eure Probleme zwar einerseits reden, ihr könnt euch aber auch anderen Themen widmen. Müsst nicht nur die ganze Zeit über Feminismus reden, aber es ist ein guter Zusammenschluss, um sich gegenseitig Rückendeckung zu geben, sich gegenseitig zu supporten. Empowerment kann auf viele andere Weisen geschehen. Es ist über Erfahrung, über Austausch, wie wir gerade schon gesagt haben. Jungs und Männer, wollen wir nochmal ganz wie das Zitat, if you're not part of the problem, maybe part of the solution, also wenn ihr nicht Teil des Problems sein wollt, seid Teil der Lösung. Wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass es auch kritische Männlichkeitsarbeit gibt, dass man sich auch in Männer- und Jungsgruppen zusammenschließen kann und seine eigene Männlichkeit kritisch reflektieren kann, was ein großer Teil zur Lösung beitragen würde.
Als letztes dann vielleicht noch die Bildungsarbeit, vielleicht das, was wir hier tun, also Aufklärung oder auch in linken Kontexten immer wieder darauf hinweisen, dass Geschlecht in der Analyse immer mitgedacht werden muss. Genau, und für einen ganz persönlich vielleicht der Versuch, dennoch irgendwie klarzukommen. Die Gefahr ist immer und überall und man kann das nicht kontrollieren, aber man kann versuchen, irgendwie damit umzugehen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.